Vielleicht kennst du das auch, dieses Gefühl, ach, ich würde gerne. Da ist was, was mich so richtig lockt und eigentlich weiß ich, das wäre jetzt vielleicht nicht so angemessen oder nicht so gut, aber ach, also ich kenne das auf jeden Fall. Und manchmal geht dann ja innerlich so ein innerer Dialog los, soll ich es nicht machen, was spricht dafür, was spricht dagegen? Und am Ende mache ich es vielleicht doch. Das sind so Dinge, die uns immer wieder versuchen. Versuchungen können ganz unterschiedlich aussehen und das ist auch das Faszinierende dabei, dass sie für jeden von uns irgendwie was Eigenes ausmachen. Was den einen versucht, lässt den anderen kalt und vielleicht andersrum. Und dieser innere Dialog, der manchmal in uns abläuft, wird ja gerne beschrieben so als Engelchen und Teufelchen. Und in der Vorbereitung ist mir da direkt was eingefallen, vielleicht ploppt es bei dir auch auf, keine Ahnung. Ich höre immer noch gerne so Deutsch-Hip-Hop, Deutsch-Rap vom Anfang der 2000er. Also. Fettes Brot ist da eine meiner favorisierten Bands. Und es gibt dieses bekannte Lied Jein. Und da heißt es, an einer Passage, kommt sie in den Raum, wird mir schwindelig. Sage ich sie, ich will nichts von ihr, dann schwindelig. Ich will sie will mich, das weiß sie, das weiß ich. Nur mein bester Freund, der weiß es nicht. Das heißt, man merkt, wir sind in der Situation drin, wo der Sänger das aufgreift, dass er halt nur mal auf die Frau seines besten Freundes steht. Und das ist schwierig. Und dann ein Stück weiter heißt es eben, es erscheinen Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter. Engel links, Teufel rechts, lechts. Nimm dir die Frau, sie will es doch auch. Kannst du mir erklären, wozu man gute Freunde braucht? Halt, er will dich linken, schreit der Engel von der Linken. Weißt du nicht, dass sowas scheiße ist und Lügner stinken? Und so streiten sich die beiden um mein Gewissen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, mir geht es echt beschissen. Und während sich der Teufel und der Engel anschreien, entscheide ich mich für ja, nein, ich mein jein. Verzeiht mir die etwas ungewöhnliche Sprache für einen Sonntagmorgen. Aber das kam mir einfach in den Sinn. Und ja, ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut, wie das manchmal in uns drin so aussieht. Ich habe einfach mal, unabhängig von Bibel oder einem geistlichen Umfeld, mal ChatGPT gefragt, was eigentlich Versuchung ist. Und ich finde die Definition wirklich gelungen. Versuchung ist der Zustand oder die Situation, in der man mit dem Drang konfrontiert wird, etwas zu tun, das möglicherweise nicht im besten Interesse ist oder gegen persönliche Werte und Überzeugungen verstößt. Oft geht es dabei um den Wunsch, kurzfristige Befriedigung oder Genuss zu erleben, auch wenn dies langfristig negative Konsequenzen haben könnte. In dem Lied geht es ja auch um verschiedene Versuchungen. Also irgendwie offensichtlich geht es da auch um eine sexuelle Versuchung, aber es geht auch um Freundschaft und Treue und die Wahrheit sagen oder nicht. Also ganz viele verschiedene Ebenen. Und was es da so für verschiedene Ebenen gibt, dazu vielleicht später nochmal mehr. Was mir aber auffällt, auch in diesem Lied und in der Rede vom Engelchen und Teufelchen, ist doch, dass es eigentlich erstmal ganz niedlich klingt. Nur die sitzt nur so auf meiner Schulter, das Engelchen, das Teufelchen. Aber ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir als Christen uns schon das Thema zu Herzen nehmen und mal ernsthaft fragen, okay, Versuchung, was hat das mit mir zu tun? Und wie kann ich wirklich als Christin, als Christ, damit umgehen? Was hat mein Glaube damit zu tun? Wir befinden uns ja mitten in der Passionszeit, hat vorletzten Mittwoch begonnen. Und diese Zeit, die auf Ostern zuführt, kann man als eine Zeit sehen, in der eben wieder das gleiche Thema aufgegriffen wird. Ja, es geht um Ostern und ja, wir kennen das alles schon. Wir können aber auch noch mal neu schauen, wozu uns Jesus da eigentlich einlädt. Und ich würde nämlich sagen, er lädt uns ein, ihn ganz neu kennenzulernen. Gerade dadurch, dass uns ein gewisser Rhythmus vorgegeben wird, dass wir jetzt ein paar Wochen uns auf dem Weg Richtung Ostern befinden und dann kommen die klassischen Ostergeschichten. Und ich habe einfach mal den Text für letzten Sonntag mitgebracht, der im evangelischen Kirchenjahr vorgeschlagen war, weil das ein Text ist, den hätte ich jetzt erstmal nicht direkt mit Ostern verbunden, den hätte ich auch nicht direkt rausgesucht spontan, wenn es um das Thema Versuchung geht. Aber der ist irgendwie an mir hängen geblieben und wir lesen den erstmal zusammen. Und zwar steht der im Hebräerbrief. Kapitel 4, 14 und 15. Ihr könnt vorne gerne mitlesen. Wir haben einen großen Hohepriester, der alle Himmel durchschritten hat. Es ist Jesus, der Sohn Gottes. Lasst uns also an dem Bekenntnis zu ihm festhalten. Er ist kein Hohepriester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur war er ohne Sünde. Und ich habe mal probiert, das in verschiedene Überschriften zu gliedern. Der Hohepriester, der uns versteht. Also erstmal verstehe ich den Begriff Hohepriester schon gar nicht mehr so wirklich. Wenn wir mal ehrlich sind, gut, wir haben vielleicht schon mal in der Bibel davon gelesen, aber in unserem alltäglichen Leben gibt es keinen Hohepriester, der da irgendwie vorkommen würde. Wir wissen, dass es mit dem Judentum zu tun hat, nehme ich mal an. Und ja, das ist auch so, der Hohepriester war das höchste Amt im jüdischen Tempelkult. Nur ganz bestimmte Menschen konnten überhaupt zum Hohepriester ernannt werden. Das war alles schon biografisch ein Stück weit vorgegeben. Und er galt als wichtigster Mittler zwischen Gott und dem Volk Israel. Er hatte aber nicht nur in diesem Tempelkult diese wichtige Aufgabe, sondern er hatte auch eine wichtige gesellschaftliche und soziale Funktion, politische Funktion schon fast. Diesen Menschen gibt es für uns so nicht. Wir haben nicht diese Person, die für uns gewisse Opfer bringt, zu gewissen Zeiten im Jahr, wo wir hingehen würden und vielleicht in unserem Leben an bestimmten Stellen Opfergaben bringen würden. Das kennen wir alles nicht mehr. Also warum die Rede vom Hohepriester, wenn es um uns geht? Der Schreiber des Hebräerbriefes, wir wissen ja nicht genau, wer das ist, der greift es auf und sagt, hey, wir nehmen dieses Bild von diesem wichtigsten Mittler zwischen Gott und dem Volk Israel, den Menschen, und wir füllen das nochmal zusätzlich neu. Nämlich durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, der nämlich nicht nur dieser Mensch ist, der dieses wichtige Amt innehat, der auch irgendwo im Tempel seinen Dienst verrichtet und so das gemeine Volk hat so gar nicht so viel mit dem zu tun, sondern Gott nimmt seinen Sohn und füllt diese wichtigste Mittlerrolle durch jemanden aus, der das ganz greifbar und nahbar werden lässt. Und auch nicht nur für eine bestimmte Zeit, so wie das ein Hohepriester normalerweise mit seiner Lebenszeit tun konnte und dann ist er irgendwann gestorben, sondern ein für alle Mal. Jesus kam und hat diese Rolle ein für alle Mal ausgeführt, damit wir eben heute gar nicht mehr diesen Hohepriester wie damals brauchen. Und dann sagt der Text so eine komische Formulierung, er hat alle Himmel durchschritten. Weiß nicht, was da bei dir aufplöppt, was du dir darunter vorstellst, weil ich zumindest nicht wüsste, dass wir so verschiedene Vorstellungen von verschiedenen Ebenen des Himmels haben. Aber ich erkläre mir das so, unabhängig davon, wie man da vielleicht dran geht. Jesus war bei Gott. Er ist Gott. Er kommt von ihm. Und um Mensch zu werden, hat er sich auf den Weg gemacht. Hat vielleicht alles durchschritten, was man so durchschreiten kann, und war hier, hat unter uns gelebt. Und dann schließlich, nachdem er gestorben und auferstanden ist, wurde er wieder erhöht und ist wieder in den Himmel zurückgekehrt. Das heißt, er hat in beide Richtungen alles durchschritten, was man so durchschreiten kann, um Gott und Menschen noch enger zusammenzubringen, als es vorher möglich war. Und wir dürfen diesen Hohepriester, Jesus, nun als jemanden erleben, der wirklich ganz Mensch war, der alle menschlichen Erfahrungen teilt, alles, was so dazugehört, das ganze Emotionenkarussell, alles Wunderbare, Schöne am Menschsein, auch das, wo wir vermutlich tagtäglich herausgefordert sind mit unserem Menschsein, mit dem wir denken, oh, schon wieder daneben gelangt. Wir wissen von Jesus, dass er ein Genießer war, dass er gern gefeiert hat, mit Freunden zusammen war, gegessen, getrunken hat. Und der Text sagt uns das, er wurde in allem versucht. Also auch darin war er ganz Mensch. Und zeitgleich die ganze Zeit auch Gott. Das übersteigt oft oder eigentlich immer meine Vorstellungskraft, was das eigentlich heißt. Aber wir wissen hier, er war ganz Mensch und ganz Gott zur gleichen Zeit. Und auch als er dann in den Himmel wieder erhöht worden ist, hat er nicht aufgehört, Mensch zu sein. Das finde ich so einen ganz wichtigen Gedanken. Also man könnte ja meinen, dann ist er wieder bei Gott, ist er wieder Gott als Ganzer. Aber nein, das ist in Jesus tief verwurzelt, dass er auch immer noch ganz Mensch ist. Und in dem kann er eben vor Gott als der beste Mittler zwischen uns und Gott auftreten, weil er uns in allem versteht. Er ist der beste Anlaufpunkt, gerade auch dann, wenn wir Zeiten der Versuchung erleben. Wenn wir merken, wir scheitern mit dem, weil wir doch wieder diesem Drang nachgegangen sind, auch wenn wir es eigentlich besser wussten. Aber hey, wir dürfen zu Jesus kommen, zu jeder Zeit. Denn Gott ist auch immer noch Mensch. Und er tritt vor Gott dem Vater für dich ein und er leidet mit dir mit in den Versuchungen. Er hadert vielleicht mit dir und er geht auch mit dir dadurch, wenn du doch mal dir einen Fehltritt erlaubt hast. Als zweiten Gedanken, nicht ganz wichtig hier, die Realität der Versuchung. Die Versuchung wird nicht irgendwie kleingeredet, sondern das ist real. Das ist das, was uns als Menschen herausfordert, was uns beschäftigt. Mensch sein, so doof es auch ist, bedeutet immer auch versucht zu werden. Das sind diese Verlockungen, die uns eben einen Kick versprechen. Die gibt es in verschiedenem Ausmaß. Manchmal ist es irgendwie nur ein kleiner Kick, doch noch der eine Schokoriegel mehr. Und manchmal sind es aber auch größere Sachen und wir wissen es eigentlich besser. Ich könnte jetzt hier, das ist ja ein gewisses Lehrsetting, könnte ich irgendwelche Szenen aufmalen und ihr wüsstet alle, wie ihr zu antworten hättet. Also ich würde sagen, das ist die Szene, dürftet ihr jetzt dem und dem nachkommen? Und ihr würdet alle sagen, nein, natürlich nicht, das wäre richtig, das wäre falsch. Aber so funktioniert unser Menschsein nicht, sondern Versuchungen kommen oft plötzlich oder sie gehen dahin, wo wir irgendwie impulsiv sind und spontan reagieren müssen. Und das macht es ganz schön schwierig. Meine Tochter, die ist jetzt 5 und wir haben vor einem Jahr oder anderthalb im Kindergarten das Thema gehabt, wie geht ihr Kinder eigentlich damit um, wenn jemand zu euch auf den Spielplatz kommt und euch mit Süßigkeiten lockt? Sagt, guck mal, im Auto, da habe ich Süßigkeiten. Und dann sollten wir als Eltern das Thema zu Hause nochmal aufgreifen. Und es war total spannend zu beobachten. Ich habe dann mit ihr darüber gesprochen und Nia hatte alle Antworten parat. Sie wusste, wie man in so einer Situation reagieren muss. Da habe ich gedacht, okay, mal gucken. Da habe ich gesagt, Nia, stell dir mal vor, da kommt jemand auf den Spielplatz und der hat keine Süßigkeiten dabei, aber der hat ganz, ganz süße Hundewelpen im Auto. Stell dir das mal vor. Gehst du da mit dem gucken? Und sie, ja! Und das war für mich so sinnbildlich, für dieses, hey, eigentlich haben wir schon viel gelernt und wir haben viel Erfahrung und doch sind wir manchmal total blind. Gerade so, was das Thema Versuchungen und Verlockungen angeht. Und Versuchungen gibt es eben auf verschiedenen Niveaus. Die sind nicht immer unbedingt besser oder schlechter, weil sie ja doch auch, wenn wir denen nachgehen, irgendwie negative Konsequenzen haben. Für uns persönlich, vielleicht auch für ein größeres Umfeld. Und ich mag das eigentlich nicht so, den Teufel, den Satan in alles hinein zu interpretieren, was ich erlebe. Und doch finde ich es sehr, sehr spannend, wie gut uns der Satan kennt. Warum meine ich das? Jesus wurde ja auch versucht. Noch bevor er sein öffentliches Wirken begonnen hat, wurde er vom Geist in die Wüste geführt. Und er hatte dort eigentlich eine richtig intensive Zeit mit Gott, seinem Vater. Das finde ich so spannend. Also er nimmt sich die Zeit, 40 Tage und fastet und betet und bereitet sich auf sein Wirken als der Messias hier auf dieser Welt vor. Und nach 40 Tagen, die er gefastet hat, kommt der Satan und begegnet ihm. Finde ich zum einen spannend, weil gerade dann, wenn wir viel Zeit mit Gott verbringen, wenn wir uns eigentlich geistig stärken, der Teufel natürlich sagt, das will ich aber nicht, ich komme mal kurz dazwischen und genau da hineinkommt und uns herausfordert. Vielleicht kennst du das auch, dass du dir so Ruhezeiten genommen hast, stille Zeiten oder irgendwie merkst, bei dir tut sich gerade geistig richtig was, du wächst. Und dann kommt irgendwas, was dich so richtig fordert, so richtig versucht im Glauben. Und das andere, was hier auffällig ist, ist ja, welche Bereiche der Teufel dann anspricht bei Jesus. Und das erste ist für mich, ohne jetzt in die Geschichte nämlich tief einzusteigen, schon so ganz plakativ. Also Jesus hat 40 Tage lang gefastet und der Satan kommt und sagt, du hast doch bestimmt Hunger. Ja, natürlich hat Jesus Hunger. Und genau da spricht er ihn an. Er versucht ihn aber auch noch in anderen Bereichen. Er fordert ihn heraus, dass doch Jesus mal beweisen soll, dass ihm nichts passieren kann, wenn er sich herunterstürzt. Oder er sagt ihm, hey, ich lock dich mal damit, dass ich dir vermeintlich die Macht über alle Reiche der Welt gebe. Möchtest du darauf nicht eingehen? Also auch das, spannende Bereiche, wäre aber nochmal ein eigener Bibeltext, um da einzusteigen. Fakt ist aber, der Satan kennt uns leider auch ziemlich gut und er weiß, was jeden Einzelnen von uns richtig in Versuchung bringt und was uns ins Schleudern geraten lässt. Es gibt so viele verschiedene Versuchungen. Wir denken schnell an Sexualität. Ja, es ist mit Sicherheit ein großer, wichtiger Bereich. Aber es gibt auch so viel im alltäglichen Umgang miteinander, wo wir versucht werden können. Ihr kennt mich nicht so gut, aber ich merke das immer wieder, dass gerade bei den Menschen, die ich am allerliebsten habe, denen ich am nächsten stehe, zum Beispiel bei meinem Mann, dass ich da regelmäßig versucht werde, echt doof Dinge zu machen. Ich habe eine ganz böse Zunge, wenn ich mich streite mit Marcel. Ja, ich weiß, was ich dann nicht sagen soll und trotzdem kommt es manchmal raus. Oder es sind andere Dinge wie Stolz oder Neid könnte ein Thema sein. Finanzen, wie gehen wir damit um? Was ist da erlaubt oder auch nicht erlaubt? Aber auch so das Thema Gesundheit. Wie gesund sind wir eigentlich unterwegs? Thema Lebensmittel, Nahrungsaufnahme. Da habe ich auch ein ganz großer Bereich, der entweder völlig überhöht wird in unserer Gesellschaft oder ganz radikal ausgeklammert wird. Aber da geht es auch darum, wie sind wir eigentlich unterwegs? Und das hat auch wieder Auswirkungen auf unser geistliches Leben. Das Thema Ablenkung, auch eins, was mich ganz stark betrifft. Ich müsste eigentlich was machen. Und gerade wenn ich irgendwie am Laptop sitze oder so, dann fallen mir noch zig andere Sachen ein, die ich tun könnte und die auch wichtig sind. Und dann schiebe ich das, was ich eigentlich machen musste, beiseite. Auch in der Prüfungsvorbereitung noch im Studium oder so, da kannte ich das auch. Oder auf einmal ist Hausarbeit total wichtig. Macht richtig Spaß im Vergleich zu dieser anderen Aufgabe, die noch auf mich wartet. Vielleicht findest du dich da wieder. Oder beim Zocken oder wie auch immer. Dass dich das einfach ablenkt von dem, was du eigentlich vorhattest. Und in Bezug auf Gott gibt es auch so ganz spezielle Versuchungen. Gott sagt dir, hey, ich liebe dich, und zwar bedingungslos. Aber vielleicht ist diese Stimme da, die dir flüstert, hey, das stimmt doch nicht. Du musst erst. Punkt, Punkt, Punkt. Und vielleicht stehst du ab und an mal in der Versuchung, dieser Stimme zu glauben. Das wäre so eine ganz typische Versuchung in Bezug auf Gott und unsere Beziehung zueinander. Die Versuchung an sich ist erstmal keine Sünde. Das sehen wir ja an Jesus. Er wurde auch versucht. Die Frage ist aber, wie gehen wir mit dieser Versuchung um? Wie reagieren wir darauf? Das will ich mir im letzten Teil auch nochmal genauer anschauen. Wie können wir angemessen auf Versuchungen reagieren? Erstmal möchte ich aber nochmal festhalten, selbst wenn eine Versuchung da ist und wir ihr nachgegangen sind und sie dadurch irgendwie Raum in unserem Leben bekommen hat, zur Sünde geworden ist. Selbst dann ist Jesus eben immer noch der wichtigste Ansprechpartner. Der uns versteht in dem, was wir gerade erleben. Und wie sehr es uns herausfordert und was wir vielleicht auch damit zerstört haben. Aber der Weg zu Gott ist ja durch Jesus frei. Und das ist auch mein dritter Gedanke. Der Zugang zur Gnade. Ich habe noch einen weiteren Vers für euch, Vers 16. Da heißt es, Lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. So können wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Und so werden wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen. Der Zugang zur Gnade. Also dieser Schluss kommt nicht aus dem Nichts, sondern er baut auf die vorangegangenen Verse und auf das, was ich schon gesagt habe. Da ist dieser hohe Priester, göttlich und menschlich zugleich, Jesus selbst, der uns in allem versteht und der durch sein Leben und Sterben und Auferstehen den Weg freigemacht hat zu Gott. Da ist nichts mehr, was die Beziehung zwischen dir und Gott blockieren könnte, denn der Weg ist frei. Das werden wir uns nochmal genauer jetzt in der Passionszeit und an Ostern anschauen. Und irgendwie wünsche ich mir doch, dass es nicht nur stumpf an uns vorbeizieht. Ich stehe selbst eigentlich jedes Jahr in der Gefahr, so gerade Weihnachten und Ostern, wenn diese bekannten christlichen Feste kommen, diese Themen einfach an mir vorbeiziehen zu lassen, weil es bekannt ist. Und doch habe ich diese Sehnsucht in mir, für mich und auch den Wunsch für euch, dass euch Ostern dieses Jahr ganz neu berührt, dass ihr echt neu erlebt, hey, Jesus ist für mich gestorben und für uns gestorben. Er hat alles ans Kreuz genagelt, was mein Leben an Mist mit sich bringt und die ganze Menschheit so aufgehäuft hat. Und es ist weg. Der Weg zu Gott ist frei. Jesus ist auferstanden, er hat das alles besiegt. Und genau aus dieser Botschaft heraus schreibt der Hebräerbrief hier: Lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Ich habe schon oft Christen erlebt, die diese Zuversicht nicht haben, die sagen, ja, aber können wir uns wirklich sicher sein? Ich fühle mich nicht gut genug vor Gott. Aber dieser Text lehrt uns hier, dass es keine Anmaßung ist, zu sagen, ich trete voller Zuversicht vor Gottes Thron. Ich bin mir sicher, dass ich dort angenommen bin, dass ich geliebt bin, dass ich kommen darf, wie ich bin. Ganz im Gegenteil, es wäre eine Anmaßung zu sagen, naja, aber vielleicht bin ich nicht genug oder da spielt doch noch irgendwas rein und ich fange wieder an zu zweifeln. Nein, bei Gott bist du angenommen, wenn du zu ihm kommst. Warum ist denn da diese Stimme, die das immer wieder flüstert, dass wir vielleicht nicht genug sind? Naja, wenn wir auf uns Menschen schauen und menschliche Beziehungen, dann läuft das eben anders. Also wenn wir merken, dass wir menschlich versagen, gerade zwischenmenschlich, dann hat das Konsequenzen. Dann werden wir bestraft, dann gibt es einen Liebesentzug, Beziehungsabbrüche vielleicht. Das ist das, was wir eigentlich kennen. Wir können jubeln, wenn wir Menschen um uns herum haben, die uns auch, wenn wir versagen, immer noch lieben und immer noch annehmen. Und trotzdem kennen wir das auch alle über irgendwelche Freundschaften oder Beziehungen, dass es auch, ja, da manchmal ein Ende gibt. Und wir merken, mein Versagen hat mit hineingespielt, dass unsere Beziehung ausgelaufen ist. Aber bei Gott ist es nicht so. Das hört vielleicht unser Kopf, aber unser Herz kann das nicht immer so mitfühlen, was es wirklich heißt. Aber bei Gott sind Barmherzigkeit und Gnade große christliche Begriffe und die sind doch so tief gefüllt. Du kannst zu ihm kommen, wie du bist. Und er liebt dich bedingungslos. Es ist alles getan, dass du zu ihm kommen kannst. Sein Thron ist selbst, wenn du versagt hast, der Ort, an dem du Hilfe findest, an dem du wieder neu aufgebaut wirst und ausgerüstet wirst für deinen weiteren Weg. Und ich finde, das ist einfach, also es tut einfach so gut zu wissen, dass es diesen Ort für uns gibt. Egal, was wir so machen, denken, tun. Ich möchte in einem letzten Teil doch mal überlegen, was gibt es denn für vielleicht praktische Hilfen praktische Schritte im Umgang mit Versuchungen? Weil das Thema kann kein reines Theoriethema bleiben, das bringt schon in sich mit sich. Ich will aber auch nicht, dass es so eine Art belehrender Abschluss wird. Nee, denk einfach mal dich mit hinein und ergänz gerne für dich selbst, was es für dich bedeutet, wie du die einzelnen Gedanken vielleicht anwenden würdest. Also, als allererstes ist es, glaube ich, super hilfreich, wenn wir wissen, wo unsere Schwächen und so Felder von Versuchung liegen. Wenn wir uns einfach selbst gut kennenlernen und dafür ein Bewusstsein entwickeln. Und wenn wir wissen, es ist ständig bei mir ein Thema, dass ich dann doch nochmal nach den Süßigkeiten greife und ich echt damit hader und damit ein Problem habe, dann treffe entsprechend Vorkehrungen. Also keine Ahnung, wir mussten irgendwann die Süßigkeiten von der unteren Etage doch ganz, ganz oben in den Schrank stellen, weil unsere Tochter dann eben doch nicht so entspannt damit umgegangen ist, wenn wir mal nicht im Raum waren, sondern immer ganz viel sich reingestopft hat. Das wäre eine Sache. Aber auch so die Frage, mit wem verbringe ich Zeit? Oder wann trinke ich Alkohol? Mit wem? Wer ist dann da mit dabei? Also was auch immer, was dich versucht, lern das kennen und dann triff entsprechend Vorkehrungen, die dich schon ein bisschen schützen. Ich kenne auch Ehepaare, die zum Beispiel gesagt haben, wir versuchen in unserer Ehe, auch wenn das erstmal krass klingt, keine Zeit alleine mit dem anderen Geschlecht zu verbringen. Finde ich, klingt echt herausfordernd, aber vielleicht ist es für manche genau das Richtige, um eben nicht aus Versehen über die Zeit doch in Versuchung zu geraten. Dann ist es neben diesem Bewusstsein für mich selbst, für meine Schwächen und Problemfelder, auch sehr, sehr ratsam, die Stimme des Heiligen Geistes besser kennenzulernen. Denn wenn wir hier von Engelchen und Teufelchen sprechen, so süß es auch klingt, würde ich schon sagen, ja, die Stimmen sind ja Realität. Die des Teufels ist Realität, aber Gott wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist und er spricht zu uns tagtäglich. Und wir können das immer besser kennenlernen und auch unterscheiden lernen, was kommt von ihm, was nicht. Und ja, wie lernen wir die Stimme des Heiligen Geistes besser kennen? Indem wir Zeit mit Gott verbringen. Kommen die ganzen klassischen Aufzählungen, Bibel lesen, Gebet. Und zwar Gebet nicht nur, indem ich rede, sondern indem ich auch Zeiten der Stille einbaue und versuche, mal zu hören. Zeit mit anderen Christen. Mal zuhören, was sie vielleicht so sagen, auch wenn das nicht immer so das aller, also nicht der Weisheit letzter Schluss ist, aber trotzdem, es ist, glaube ich, gut, auch mit christlichen Freunden Zeit zu verbringen. In der Bibel finden wir ja außerdem ganz viele Wertvorstellungen. Und ich bin wirklich niemand, der den Zeitgeist irgendwie verteufelt oder so. Also ganz im Gegenteil, ich glaube, in jeder Zeit gibt es unheimlich viel Gutes zu entdecken und wie Gott konkret in dieser Zeit mit uns Menschen Geschichte schreibt. Und doch stellen wir fest, dass vielleicht Werte, die vor 20 Jahren irgendwie auf der Gutseite waren, heute schlecht sind oder andersrum. Und wir merken, menschliche Wertvorstellungen verändern sich. Und es ist gut, dass wir die Bibel haben, wo wir auch reinschauen können, die unabhängig von gerade einer konkreten Epoche oder so uns einfach Dinge mit auf den Weg gibt. Natürlich lesen wir auch die Bibel immer mit unserer Brille des Heute. Das ist auch nicht immer so leicht. Und doch ist es ein Buch, wo wir einfach ganz viel von der Begegnung Gottes mit Menschen lesen und daraus lernen können. Die Gemeinschaft mit anderen Christen habe ich gerade schon erwähnt. Aber es heißt jetzt ja nicht, dass wir dann irgendwie in so einem großen gottesdienstlichen Setting zum Beispiel andauernd erzählen müssten, was uns alles versucht. Das wäre auch ein bisschen schief. Aber wenn man überlegt, okay, welche Menschen könnten die sein, die mich begleiten und wo wir gemeinsam einen Rahmen für radikale Ehrlichkeit haben, dann kann das echt was bewirken. Also ich muss sagen, meine beste Freundin, die wohnt nicht hier in der Gegend, sondern weiter weg, ist auch Pastorin. Und wir kennen uns seit über 10 Jahren, haben uns im Studium kennengelernt. Und wir haben irgendwann festgestellt, wir sind nicht nur einfach beste Freundinnen, sondern da ist wirklich der Raum da für radikale Ehrlichkeit. Gerade auch in Bezug auf Versuchungen. Und wir haben schon so oft feststellen dürfen, dass Dinge, die wir vorher als riesig innerlich erlebt haben, nachdem wir sie ausgesprochen haben, auf einmal doch relativ klein wurden. Und die Versuchung ist doch gar nicht so spannend gewesen. Oder unsere Freundin, also die andere Freundin jeweils, hätte uns einfach darauf aufmerksam gemacht: Hey, du, denk das mal durch, was das so schlussendlich für dich bedeutet. Guck nicht nur auf den Kick, sondern schau auch, was am Ende dabei rauskommen könnte. Und das ist, glaube ich, auch nochmal dieses Ding, das kannst du mit einer Freundin machen, das kriegst du aber auch alleine hin. Denk durch, was diese Versuchung für dich wirklich bedeuten würde. Neben aller Lust und Freude und all dem Schönen, schau, was dann passiert, wenn es wirklich zur Sünde wird. Und wie das in dein Leben, in deine Beziehungen oder in deinem Umgang zu dir selbst Auswirkungen haben könnte. Und ich glaube, dann ist vieles gar nicht mehr so verlockend. Naja, und letztlich bleibt bestehen, komm zu Jesus. Egal, was du gerade erlebt hast, was du denkst, was du gemacht hast, komm zu ihm. Das ist immer der richtige Anlaufpunkt, auch wenn du fällst. Und deshalb hoffe ich, dass ich dir ein paar Impulse mit auf den Weg geben konnte, für diese Passionszeit auch, für diese Frage, wie lernen wir Jesus eigentlich besser kennen in den nächsten Wochen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mit auf den Weg geben, so in die Richtung, Jesus ist der Hohepriester, der menschliche und göttliche Mittler, der alles vorbereitet hat, dass der Weg zu Gott frei ist und bei dem du immer eine Anlaufstelle hast, weil er das Menschsein so gut kennt und weil er dich so gut kennt und weil er dich liebt. Und ich möchte jetzt abschließend noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns ganz genau kennst. Auch wenn wir manchmal vielleicht eher mit so einem Fluchtinstinkt darauf reagieren, dass du auch uns in die dunkelsten Dunkelheiten unseres Lebens hineinschauen kannst. Ich danke dir dafür, dass du so bist, dass du Gott und Mensch zugleich bist und dass du uns verstehst, dass du das Hadern kennst, das Zögern kennst, wenn wir vielleicht einer Versuchung nachgehen wollen. Und es geht nicht darum, dass wir irgendwie lernen, ein perfektes Leben zu führen, aber wir wollen ein Leben führen, was dir ähnlicher wird, jeden Tag mehr, damit dein Reich hier schon Gestalt gewinnt, in unserem Leben, durch das, was wir bewirken können. Und wenn da gerade was ist, was dich wirklich fesselt, wo du die ganze Zeit irgendwie wieder gedanklich drauf zurückkommst, dann nutz diese Zeit, um das jetzt Jesus nochmal zu bringen. Im Lobpreis oder in der Stille für dich. Er ist da und er hat die Arme ganz weit geöffnet. Er verurteilt dich nicht, sondern er liebt dich. Tank bei ihm auf und geh gestärkt in die nächste Zeit hinein. Es ist gut, es ist das Beste, wenn du zu ihm kommst. Amen.